Ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Reaper Talks. Heute ist unser Gast der Norman Köhler von der SGB Energie GmbH. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, sehr schön, dass ich kommen durfte. Ja.
Freut uns sehr.
Ja.
Vielleicht zum Einstieg, was unsere Zuhörer immer sehr interessiert, so ein bisschen der persönliche und der unternehmerische Weg. Wenn Sie uns da einfach mal so abholen über Ihren Weg, was Sie da gemacht haben, was Ihre Stationen waren.
Ja. Ja gut, bin ja schon ein bisschen älter, hat man viele Stationen, aber so hauptsächlich habe ich angefangen, mal irgendwann E-Technik zu studieren. Mhm. Damals TU Darmstadt, dachte ich, ist eine gute Idee. War sehr anstrengend, aber es hat auch viel Spaß gemacht. Ich habe schon immer gern mit so Elektro- oder physikalischen Sachen zu tun gehabt. Mhm. Viel Mathematik gemacht. So nach ein paar Jahren festgestellt, ich verstehe manche Meetings nicht so. Ich brauche mehr BWL. Und dann habe ich nochmal BWL studiert. Und dann die Kombination aus quasi E-Technik, BWL, das war eine gute Wahl. Habe später in St. Gallen noch mal ein bisschen vertieft, datengetriebene Geschäftsmodelle gemacht und halte es auch immer noch für einen guten Weg in die Zukunft. Ja.
Reaper Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Und dann ging es los in der Berufswelt. Was haben Sie da zuerst gemacht?
Also die ersten Einstiegsthemen waren Reifenhandel europaweit.
Okay,
War ganz abgefahren. Ne? was man immer so macht, dann irgendwann, ja, so gut vor knapp 12 Jahren, glaube ich, bin eingestiegen im Bereich Strom- und Gashandel und auch erst als CFO mehr Finance, aber dann im Bereich Terminhandel, Börsenhandel, Strom und Gas mich spezialisiert und jetzt mich immer wieder weiterentwickelt in strategischen Energieeinkauf.
Okay. Genau, und das machen Sie jetzt auch aktuell mit der SGB Energie.
Genau.
Vielleicht wolltest du da mal ein bisschen erklären, was macht das Hauptunternehmen, was gibt es noch für andere Sparten, was ist die Idee, wo soll der Weg auch hingehen?
Ja, relativ junges Unternehmen für einen Energiekonzern oder EVU, sagt man heute abgekürzt. Ja, der Weg ist hin zum Kunde. Wir sind ein klassischer B2B-Anbieter, der jetzt nach und nach Sparten ausbaut im Bereich auch Privatkunden. Und modernes Denken, ja, jede Firma, die wir haben einzelne Sparten, wo zum Beispiel Lösungen für Energieeffizienzmaßnahmen angeboten werden oder für Privatkunden spezielle Tarife. Ich bin der Meinung, man sollte immer das, was man macht, gut machen und nicht zu viel Dinge einzeln schlecht machen. Ja. Mhm. Und deswegen klassisch sind wir die Basis, der Mutterkonzern eigentlich ist die SGB Energie, die ist ein klassischer B2B-Anbieter.
Ja. Ja.
Und da sind wir auch platziert im Mittelstand.
Mhm. Das heißt, Sie machen Stromhandel, Gashandel?
Mhm,
okay. Genau. Was kann man sich vorstellen von der Größenordnung? Wo sind Sie da unterwegs? Wie viele Kunden haben Sie? Wie groß sind die Kunden ungefähr?
Ich sag mal, die Größe der Kunden geht ab, ich sag mal, Mittelstandskunde vielleicht mit 70.000 Kilowattstunden los, ja, bis hin zu Großunternehmen mit über 150 GWH. Also wir reden dann im GWH-Bereich, das ist dann schon eine richtig große Größe.
Ja. Ja, ja.
Wir haben so um die 15.000 Kunden aktiv im Moment in Bewirtschaftung, sagt man. Man kennt nicht jeden Einzelnen, aber manche, wo ich so angefangen habe, die Namen kennt man immer noch, ja.
Ja, super, okay. Ja. Was haben die so für Herausforderungen, die Kunden? Also wann kommen die zu Ihnen oder was ist so das, wo die am meisten Wert drauf legen? Ist es mehr einfach so, sag mal, der nackte Preis einfach für den Einkauf oder was sind die wichtigen Themen?
Wenn man mal zurückspult, vor ein paar Jahren, also ich sag mal vor 5, 6 Jahren, war es sehr oft Preis. Mhm. Ja, also letzter Cent war wichtig. Heute geht es eher in die Richtung Beratung. Mhm. Viele sind verunsichert. Viele haben jetzt aktuell auch Angst. Da geht es eher darum, wie kann ich denn wann die Energie am besten einkaufen? Ich sage beste und nicht günstigste, nicht billigste. Also bei uns, wir sind eh keine Billigheimer, die jetzt die billigsten Preise raushauen, sondern ganz bewusst hier Serviceleistung bieten.
Mhm. Ja. Was kann man sich da vorstellen? Welche Serviceleistungen sind da dabei?
No, im Prinzip, wir analysieren Lastgänge, das Lastverhalten des Kunden, den Bedarf. Man sagt immer, kundennutzenzentriertes Denken. Genau da setzen wir an. Wir gucken, was braucht denn der Kunde und wann braucht er welches Produkt denn? Wir schneiden also nicht rein und sagen, naja, der braucht jetzt unseren B-Tarif und das ist der A-Tarif, sondern wir finden für diesen Kunden genau den richtigen Einkaufsmoment.
Ja. Okay, also es ist jetzt weniger standardisiert, sondern dann schon sehr kundenindividuell, was sie machen. Okay.
Bei den größeren Kunden, wir haben natürlich auch Tarife, wo wir sagen, okay, sagen wir mal, ein Döner, Dönerladen. Ne? Da haben wir einfach einen Preis auch, wo ganz genau passt, wo auch für die Gastro passt und so weiter. Wir haben verschiedene Dinge, die sind standardisiert. Allerdings ab einer gewissen Größe müssen sie, oder behaupte ich mal, sollte man strategisch einkaufen. Das heißt, man kauft nicht mehr von der Stange, sondern überlegt sich langfristige Sicherheitsmaßnahmen, die notwendig sind.
Sicherheit ist ein gutes Thema. Sie haben ja gerade das Thema Krise auch angesprochen, die wir ganz aktuell haben im Iran. Was löst es aus bei Ihnen an den Märkten? Was beobachten Sie da auch im Kundenverhalten vielleicht hinten raus? Was können Sie da uns mitgeben?
An Krisen und derartige Explosionen von Preisen gewöhnen wir uns langsam. Also wenn ich früher solche sehr starken Preisschwankungen gesehen habe, gut, man muss sehen, an welchem Tisch sitzt man. Ne? Wenn man Händler ist und ich handle mit Energie, dann ist es erfreulich, weil die Preise steigen und wenn ich jetzt zu viel Menge habe, dann verkaufe ich die und mache Geld damit. Das machen Großkonzerne auch. Und das ist, man sieht das auch in den Bilanzen, dass das passiert. Aber wenn man jetzt sieht, dass wir immer wieder schneller in Probleme kommen, und ich nenne das schon ein Problem, langfristig gesehen ist das für die, die ganze Wirtschaft weltweit ein Riesenproblem. Ja. Und wir kommen ja von einer Krise in die nächste Krise, sei es jetzt mit einer Corona-krankheitsbedingt irgendwie, kommen wir immer mehr in einen Angriffskrieg, der dann dazu mündet, dass wir jetzt solche Explosionen sehen. Und zwar Explosion bedeutet gerade im Gas, dass die Preise sich kurzfristig verdoppelt haben. Ne? Das für energieintensive Unternehmen ist das, wenn das so bleibt, ein Riesenproblem.
Jetzt hat sich der Kunde im Idealfall vorher abgesichert, langfristig. Wahrscheinlich gibt es auch genug Kunden, wo das nicht der Fall ist. Gibt es dann da bei Ihnen Anrufe und Sie müssen dann verkünden, dass es jetzt doppelt so viel kostet wie vor 3 Wochen? Kann man sich das so vorstellen?
Kann man sich so vorstellen. Man muss aber allerdings sagen, man kann sich auch absichern. Ja? Das geht. Also auch jetzt ist es so, dass Sie für den nächsten Monat einen Monatshedge machen können. Also Sie können nächsten Monat Energie einkaufen. Dass das weder lustig noch andere Sachen hervorruft. Aber es ist eine Maßnahme, Kurzfristmaßnahmen zu sagen, okay, die nächsten 3 Monate kaufen wir jetzt ein. Sei es drum, 5 Cent zum Beispiel für Gas, ne? Wir kaufen für 5 Cent Gas jetzt ein für 3 Monate und warten mal ab. Oder eine andere Geschichte, die man nutzen kann, gerade im Strom, das ist so, wir haben jetzt immer mehr Helligkeit, wir kommen immer mehr in die Sonnenphasen rein. Das heißt, die sogenannten Peakzeiten, die sind von 8 bis 20 Uhr werktags, die werden immer günstiger. Und sowas nutzt man im Einkauf aus. Das ist unsere Beratungsstärke, wo wir sagen, naja, lassen Sie uns mal Base einkaufen, weniger Peak, weil Peak holen wir uns die günstigen Preise. Wir helfen dann kurzfristig, dieses Problem kleiner zu machen. Wir lösen es nicht, aber kleiner oder besser. Langfristig gesehen muss und sollte jeder Kunde auch bis zu 3 Jahre erstmal im Voraus auch denken, mit uns dann ins Gespräch gehen, was macht wann Sinn, rollierender Einkauf machen. Das sind alles strategischer Energieeinkauf und das ist kompliziert, aber es ist auch kein Hexenwerk. Man muss den Kunden allerdings kennen. Also wenn man einfach nur einkauft, irgendeine Menge blind, das ist ein Riesenproblem. Ne?
Wie kann man sich sowas vorstellen? Weil Sie müssen ja dann im Prinzip ziemlich genau verstehen bei den Kunden, wann brauchen die Energie, zu welchen Zeiten, wie viel, vielleicht noch nach Jahreszeiten verschoben, nach Tageszeit verschoben. Haben Sie da wie so einen standardisierten Prozess, wo Sie das abfragen? Wie läuft das ab?
Ganz am Anfang war es mal so, ein Excel irgendwie mal selber gebaut, Mittlerweile ist es auf einem anderen Niveau. Wir schauen uns wirklich, also beim Strom zum Beispiel, viertelstündliche Lastgänge an, mit einem viertelstündlichen Preis. Also heute dynamische Preise, erzählt man so viel. Das gab es schon vor Jahren. Also diese RLMs heißen sie bei uns. Also das sind Großkunden dann, die werden jede Viertelstunde gemessen. Dann gibt es Smart Meter auch, wo bei kleineren Kunden auch gemessen wird. Also ich hatte früher mal gelernt, messen, steuern, regeln. Das ist so eine Dreifaltigkeit. Und genau das nutzen wir aus. Wir schauen uns jede Viertelstunde an, bewerten das. Wie ist das Verhalten? Ist das temperaturabhängig? Also Korrelationsanalyse zum Beispiel. Ist der Kunde klimamäßig unterwegs? Oder viele Industriekunden haben Druckluft. Die wissen gar nicht, dass Druckluft ein Riesenproblem ist. Oder sie wissen es, nehmen es hin. Und oftmals gibt es technische Lösungen, gerade, dass man mit Druckluft umgeht. Also viele Themen, wenn wir jetzt über Strom reden, Strom ist nicht gelb und nicht grün, muss man sehen, dass das meistens Motoren sind. Und da muss man physikalisch auch verstehen, den Kunden lesen können. Ne? Also gerade Lastspitzen ist ein Thema. Jetzt reden wir nur über den Energiepreis. das ist nicht die ganze Miete. Ja, viele Kunden haben 10 bis 15 und mehr Prozent ihrer Energiekosten kommen von den Leistungsspitzen. Und das ist auch ein Thema. Ja. Also wie schnell brauche ich Energie? Und wir müssen eins machen, es einfach wie möglich erklären, dass der Kunde, das ist ja nicht sein Spezialgebiet, also zum Beispiel Kunststoffpressen, ich kann keine Kunststoffpresse bedienen. Aber ich kann eine Kunststoffpresse lesen, elektrotechnisch auslesen, weiß, wie sie ist, im Anlaufverhalten. Und dann schaut man sich an, übers Jahr hinweg, wie viel zum Beispiel Base-Menge, Peak-Menge braucht dieser Kunde im Januar, im Februar und so weiter, wird monatsspezifisch eingestellt.
Okay. Jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen das Preisthema auch angesprochen. Ja. Die Preise sind ja, denke ich, auch stark politisch beeinflusst, sei es jetzt durch Besteuerung oder sei es natürlich auch durch die Themen, wie einfach bei uns mit der ganzen Energiewende umgegangen wird, wie das alles organisiert wurde. Wie ist da Ihr Blick drauf? Wo sehen Sie da die Probleme? Und auf der anderen Seite, was würden Sie sich da wünschen von der Politik?
Wenn man kein Politiker ist, ist es leicht zu sagen, dass das alles schlecht ist, was die machen. Ich glaube, die jetzigen Politiker stehen auch vor einer riesen Herausforderung. Genauso wie vor 20, 30 Jahren gab es andere Probleme. Aber heute muss man mal eins sehen, die Globalisierung führt dazu, dass zum Beispiel jetzt der USA-Angriffskrieg direkte Auswirkungen hat auf Deutschland. Nicht nur auf Deutschland, auf Europa, auf die ganze Welt. Das war früher, glaube ich, anders. Da gab es mehr Autarkie, da gab es mehr Unabhängigkeiten. Man hat als Land sich auch mehr stabilisiert, resilient aufgestellt. Ich glaube, ohne zu blamen, zu schämen, zu sagen, da sind wir schwach geworden. Wir sind extremst abhängig, gerade im Energiesektor. Wir sind auch von anderen Dingen abhängig. Aber die Summe von Minus gab noch nie Plus. Also es wird auch nichts. Das heißt, nicht, dass so viele Fehler gemacht worden sind in Einzelthemen, aber zum Beispiel die Energiepolitik der Vergangenheit war hauptsächlich im CO2. So, man hat CO2 gedacht, Reduktion ist was Gutes. Wenn man mal Physik verstanden hat, wenn man die Ursache von etwas angeht, dann muss es nicht besteuern. Wenn ich also vermeide, CO2 auszustoßen, dann muss ich sie nicht versteuern. Heute haben wir das Problem, dass wir gerade in Deutschland die höchsten Energiepreise haben, nicht nur wegen der Energie selber, sondern wegen den Umlagen, Abgaben, Versteuerung. Und da wünsche ich mir immer mehr, dass gerade jetzt bei so geopolitischen Maßnahmen oder Krisen, wir haben eine Krise jetzt gerade und zwar schlimm. Nicht nur, dass Menschen sterben, dass Angriffskriege passieren, dass Länder eingenommen werden. Wir haben vor allen Dingen langfristige Störungen. Und wenn man sieht, wie viel Unternehmen mit Energie zu tun haben. Früher war Energie selbstverständlich. Also man hat überall gesagt, Strom, Steckdose, fertig. So langsam kommt ein Bewusstsein. So langsam geht es an eine Grenze, wo auch der Mittelstand alleingelassen wird. Aus meiner Sicht, hier muss ganz schnell von der Politik eine schnelle Maßnahme sein, nicht zu viel reden, die Steuern nach unten ziehen, direkte Hilfen anbieten, weil es geht an die Substanz vom Mittelstand. Und das muss eine Regierung bieten.
Okay. Und das heißt, direkte Hilfen, da würden Sie dafür plädieren, dass man wirklich sagt, zum Beispiel Unternehmen können einen gewissen Unterstützung beantragen auf Basis des Energieverbrauchs dergleichen.
Genau, sowas. Okay. Oder halt Belohnungssektoren. Ich kenne viele Firmen, die waren sehr fleißig. Die haben Solar sich gemacht, uns und so weiter. Also sie sind im grünen Gedanken voll drin.
Ja.
Und ich sag mal so, bei zum Beispiel beim Gas gibt es trotzdem eine Steuer drauf. Man könnte ja auch mal sagen, dass die Leute, die sich darum gekümmert haben, auch eine Belohnung kriegen. Oder gerade energieintensive Unternehmen, die muss man stützen. Ich lese von der Firma Bosch, die schließt Werke. Ich lese von einer Porsche, wo die EBIT, der EBIT extremst eingebrochen ist. Ich lese von der ZF, das war mal ein Aushängeschild. Ich selber wollte mal arbeiten. Heute denke ich, Mist. Also was passiert hier? Und diese Energiekrise, die wir jetzt sehen, der Tsunami ist noch nicht zu Ende. Wir sind immer noch in steigenden Kursen unterwegs. Ich versuche natürlich jetzt auch, Kunden zu beraten. Es ist dann zu spät oft. Viele Kunden haben wir schon längerfristig beraten, die sind sehr beruhigt, da passiert auch nichts. Aber was man natürlich sehen kann, ist, dass jetzt die Kunden, die eben in dieser Situation hängen, die haben jetzt ein Problem und die brauchen jetzt eine Hilfe. Und wir können es, also von unserer Seite her, nichts ändern.
Ja, klar. Wie wird sich das entwickeln aus Ihrer Sicht? Sie haben gerade gesagt, so ein Zeitraum ist vielleicht so 3 Jahre, den man einigermaßen prognostizieren kann oder auf den man schauen sollte. Jetzt haben wir natürlich diese ganz akute Krise. Ich glaube, da ist jetzt sehr schwer zu sagen, wie geht es zu Ende, wann geht es zu Ende, was passiert da? Aber wie ist Ihr Blick in die Zukunft? Wie werden sich Energiepreise entwickeln?
Ich hoffe, dass die Regierung und auch die ganzen Unternehmen nicht nur PV getrieben sind. Ja? Mhm. Weil was ich sehe, ist nur PV, PV, PV.
Ja.
Das ist ein Riesenthema. Man sieht das jetzt schon in Q2 und Q3, dass es einen Überschuss an PV-Einspeisung schon jetzt gibt und neue Anlagen kommen noch ins Netz. Wir müssen auch zusehen, dass wir andere Arten, dass wir Windkraft zum Beispiel fördern, dass wir auch in Bayern mal wieder ein Windkraftrad bauen, dass wir das mehr fördern, weil die Kombination aus Wind zum Beispiel und Sonne ist sehr gut. Ich finde auch den Weg in die regenerative Energie sehr gut, aber was man sehen kann, wir reden jetzt die ganze Zeit relativ viel über Strom.
Mhm.
Unser Hauptthema ist Gas.
Okay.
Ja. Wo sind denn die Gasförderung? Ne? Deutschland selber hat Gas.
Ja.
Da müssen wir selber auch ran. Wir müssen selber Gas erzeugen und holen. An der Nordsee oben gibt es sowas. Ja. Man muss auch sehen, das ist kein Deutschland-Problem, sondern das ist ein EU-Mindestens-Problem.
Mhm.
Ja? Also ich würde mal sagen, alle in diesem Topf sollten sich fair verhalten. Was man manchmal sehen kann, dass in Krisenzeiten es doch dann nicht so ist. Und genau hier muss es so sein, also ich glaube, Deutschland zahlt sehr, sehr viel hier in den Topf rein und braucht auch dann Nutzen. Ja?
Ja.
Wir haben die Atomkraftwerke zum Beispiel abgeschalten, was ein sinnvoller Weg war.
Mhm.
Im Nachhinein sind sie jetzt alle schlau und sagen, ja, das hätten wir lieber nicht machen sollen. Natürlich kaufen wir jetzt von anderen Ländern Atomkraft direkt an der Grenze ein.
Mhm.
Das kann niemand verstehen und es hätte meines Erachtens eine EU-weite Regelung über Atomkraft geben müssen.
Mhm.
Die Alleingänge von Deutschland, das sehe ich als Problem. Und vielleicht besinnt man sich wieder einer Resilienz europaweit, stärkt vor allen Dingen den Wirtschaftsstandort.
Ja.
Ich sehe immer mehr, dass Deutschland hier in die Schieflage schon gekommen ist und noch weiter reinkommt.
Ja, das Thema Gasförderung finde ich sehr interessant jetzt als Laie. Sie sagen, es gibt ja Gas.
Ja.
Warum fördern wir es nicht? Mal ganz einfach gefragt, weil wir haben jetzt doch durch diese Krise mit Russland vor allem dann gemerkt, dass es dann relativ schnell gehen kann, dass die bestehenden Quellen versiegen, beziehungsweise als Laie im Energiebereich, glaube ich, war vielen, einschließlich mir, gar nicht so bewusst, wie viel Prozent man aus einer Quelle letztendlich bezieht oder von einem Land. Woran liegt es, dass da nicht mehr passiert in dem Bereich?
Ich glaube, das Problem ist ja, dass zum Beispiel viele nur über den Strom reden.
Ja.
Und damit ist der Fokus beim Strom.
Mhm.
Heute, die wenigsten wissen, wir verbrennen Gas für die Stromerzeugung.
Ja.
Physikalisch totaler Wahnsinn. Naja, ist ja klar, wenn man Physik sieht, Wirkungsgrad, also irgendwie verliert man doch irgendwas.
Ja,
also, das wird ja nicht direkt erzeugt. Und Strom sind Elektronen und keine Gasbestandteile. Also physikalisch ist das schon mal fragwürdig. Was Sie sagen ist ja, woher kommt das Gas? Man kann Nordseegas holen. Das Thema ist, wie teuer ist das? Wie ist die Technologie? Man hat dann meines Erachtens zum Beispiel auch gesagt, Fracking ist so ein Schimpfwort. Das wollen wir nicht. Ja. Gleichzeitig beziehen wir Gas aus Fracking-Ländern. Da interessiert es uns dann wieder nicht. Ja. Also das steht in keinem Verhältnis. Und ich habe vorhin gesagt, Autarkie und sich selber schützen. Da muss der Schutz der Bürger und des Mittelstandes auch mal über solche Themen stehen.
Mhm.
Da muss man harte Entscheidungen treffen, auch wenn das manche Leute nicht mögen. Dann ist ein Standpunkt, wir wollen resilient sein. Und dann nimmt man eben die Ressourcen. Wir haben Geothermie-Möglichkeiten. Ja. Also man muss ja sehen, wenn man europäisch denkt, haben wir viele Möglichkeiten in jedem Land.
Mhm.
Nur das darf nicht sein, dass jeder für sich nur denkt. Ja. Wir haben Wasserkraftwerke in Österreich. Ja, dann ist das halt ein Europathema.
Mhm.
Ja. Dann nützt Europa dieses. Ja.
Ja.
Und nicht nur Österreich. Ich mag Österreich total, ich war schon da.
Ja.
Ich finde das total toll, weil Wasserkraftwerk einfach schön ist. Ja.
Ja, ja, ja.
Aber generell muss man weiterdenken, man muss geopolitisch denken und vor allen Dingen, eins ist klar, von einer Krise kommen wir in die nächste. Und wenn es natürlich so was weitergeht, dass wir, wie die USA, einfach Länder einnehmen, weil das so ist und wir das hinnehmen, dann müssen wir mit rechnen, dass das immer wieder passieren kann.
Mhm.
Und da muss man sich als Europa auch mal anders da aufstellen, sagen, ja gut, mit uns nicht.
Absolut, ja. Ja. Wir können es ja nur, sage ich mal, begrenzt beeinflussen als, ja, als Unternehmer, die, die politische Landschaft. Was wir natürlich beeinflussen können, eher, ist das eigene Unternehmen. Mhm. Wenn Sie da mal zurückschauen, so auf die, die Anfänge der SGB bis, mhm, bis heute, Sie wachsen ja wahnsinnig stark und werden größer. Was waren da so die 2, 3 unternehmerischen Entscheidungen und Schritte, wo Sie sagen, rückblickend, ja, das waren so die Game Changer oder was sehr viel gebracht hat, was gut gelaufen ist?
Ich glaube, das Zuhören, ne? Also das war das meiste, gut, wie ich in die SGB reingekommen bin, das war auch das Wichtigste, kundennutzenzentriertes Denken, den Kunden zuhören und vor allen Dingen auch jetzt in so Zeiten zusammenstehen. Das heißt, Kunden mal zuhören, ja, jetzt die Preise steigen, lass uns die Abschläge, das ist ja immer so ein Thema, ne? Vorauszahlung, mal kurzfristig minimieren oder wir müssen sie anheben, da muss man mit den Leuten reden. Was ein Changer war, war auf jeden Fall, dass wir dem Mittelstandskunden börsennahe Tarife anbieten. Mhm. Das gab es so in der Form ganz selten. Meistens hat man nur Gerede darüber. Bei uns, wir sitzen mit den Mittelstandskunden an Börsenscreens direkt. Sie sehen live, was es ist. Und wir nehmen zum Beispiel bei uns eine Servicegebühr. Da weiß jeder, was es ist. Mhm. Und er kann direkt den Preis an der Börse sehen, vergleichen, nehmen. Mhm. Ja. Das war früher ganz selten so. Da gab es irgendwie, ich will keine Namen nennen, auf jeden Fall gab es einen Preis im Internet. Dann, mhm, hat man da gesehen, 9,5 Cent kostet das. Mhm. Was das genau ist, weiß auch keiner. Warum das so viel kostet, weiß auch keiner. Wir wollen Klarheit und Wahrheit und das haben wir auch, das ist ein Gamechanger, wo die Leute wissen, ja, ich weiß, woher es kommt, mhm, das ist mein Preis und dann vor allen Dingen mit der Planbarkeit in solchen schwierigen Zeiten sind jetzt viele von unseren Kunden einfach entspannt.
Okay, ja, super. Und wenn Sie mal unternehmerisch in die Zukunft blicken, wo wollen Sie hin mit der SGB? Welche Sparten wollen Sie aufbauen? Was wollen Sie mehr machen? Wie stellen Sie sich das vor? Was sind die Ziele?
Ja, Wachstum immer, ja, Wachstum ist so ein Ziel. Ich würde sagen, das sagt jeder CEO seiner Firma. Ich würde sagen, gesundes Wachstum, mhm, zu unserem Wort stehen, Vertrauen schaffen, das wäre mir wichtig. Ich glaube, dadurch entsteht schon Wachstum von alleine. Mhm. Ja. Natürlich sind wir EBIT-orientiert, wir sind keine GmbH. Ja. Also, ja. Natürlich wollen wir Gewinne erzielen, aber auch die Gewinne nutzen fürs Unternehmen, fürs Wachsen. Ich will gern auch junge Leute inspirieren, dann bei uns zu lernen, zu wachsen. Ja. Die Strukturen, merkt man ja, werden immer größer. Damit wird es eher so eine Matrixstruktur. Auf einmal wird alles ein bisschen schwieriger manchmal. Mhm. Und dann wünsche ich mir einfach, dass wir diesen Bruch schaffen von, ich sag mal, Mittelstandsunternehmen, was aber immer für den Mittelstand da ist. Ja, mhm. Das ist das Ziel.
Okay. Ja. Und wenn Sie auch mal so vielleicht von der anderen Seite zurückblicken, gibt es auch Sachen, wo Sie sagen, ja, da haben wir vielleicht mal eine nicht so gute Entscheidung getroffen oder das würden Sie heute anders machen?
Naja gut, wir haben manchmal gedacht, wir bauen irgendwelche Softwaren oder kaufen welche, okay, ja, und haben dann festgestellt, ups, die kann das gar nicht. Ne? Was machen wir jetzt? Und ja, da ist man als junges oder jüngeres Unternehmen auch oft, dann läuft man gegen eine Wand erstmal. Aber was ich feststellen kann, wenn man die richtigen Leute im Team hat, ja gut, dann macht man was draus. Ja, dann hat man erstmal festgestellt, das war keine coole Entscheidung. Entweder stampfen wir es jetzt ein oder drehen es rum und machen das Beste draus. Mhm. Ich glaube, der Wille nach vorne zu gehen, der Wille zum Wachstum, zum Erfolg zu kommen und das als Team, das macht's aus. Und diese, ich sag mal, Rückschläge, ich habe das teilweise mit Humor genommen. Ich habe gesagt, ja, gut, wenn es keinen dynamischen Tarif kann, dann machen wir einen. Ja, ja. Also,
okay, genau. Super. Genau, Sie haben ja schon auch gesagt, Sie haben jetzt 15.000 Kunden mittlerweile, doch in unglaublich kurzer Zeit. Da würde mich auch mal interessieren, dann so auf dem Bereich Marketing und Vertrieb, jetzt gerade im Marketing, im B2B-Bereich, was sind da aus Ihrer Sicht so die Erfolgshebel, was hat Ihnen am meisten gebracht?
Ich glaube, heute ist diese moderne Marketing, dieses Omnichannel, was man da so lebt. Ja, wenn man einmal ein A drückt heute, dann ist dieser Buchstabe A in 100 verschiedenen Kanälen und wird dann automatisiert mit KI bearbeitet. Das ist ein Schub, wo auch, ja, doch Mittelstandsunternehmen wie wir, Groß GmbH sind wir jetzt ja auch schon, ja, so klein sind wir gar nicht mehr. Aber Fakt ist, dass das so kleinere Budgets, die man hat, dass die enormen Hebel haben. Ja, ich kann mich daran erinnern, da gab es früher Marketingbudgets vielleicht von 1 Million, von 2. Es gibt bestimmt ja, andere EVOs mit drei Buchstaben, die haben 10 Millionen Marketingbudget, ne? Haben wir nicht. Ja. Ja. aber wir machen daraus was, ja, und versuchen dann das Maximum zu erzielen. Und diese moderne Ansprache, die heute überall jeden trifft, das finde ich, das ist ein Riesenhebel. Und ich merke selber, ich nutze sehr viel, auch ChatGPT, andere KIs. Ja. Hab das gerade die Woche gesehen, man kann ganz schnell mal, schreib mir mal eine Internetseite, mach mir mal den Slogan, denk mal drüber nach, was das ist. Mhm. Man darf nur sein Hirn nicht abgeben. Also ja, man muss es steuern mit diesen, ja, ich nenne es mal Befehlen oder Hilfsstellung. Und je länger man mit dem Ding arbeitet, manchmal frustet es einem, so nach einer Stunde fängt er an und wird auch doof. Ja, ja, ja. Also, aber man, den Nutzen von KI ist auch ein Riesenhebel, den wir auch unbedingt haben. Das heißt, 24/7, 24x7 Erreichbarkeit, Verträge online abschließen. Es ist immer so ein, ich nenne es mal Betreuungsbot dabei. Ja, wenn man eine Frage hat, was ist denn überhaupt jetzt Base, was ist Pythos, antwortet es halt sofort. Ja. Früher waren das alles menschenbezogen. Mhm. Und ich muss ja sagen, ich bin ja so ein, will natürlich viele Mitarbeiter, aber man muss ja sagen, dass im Multiplikatoren denken da ja, ist. Ja. Das heißt, wenn ich natürlich zum Beispiel First-Level-Support über eine Service-Level-KI viele Fragen beantworten kann, dann ist das gut. Aber viele Kunden, also gerade die Großkunden, die brauchen menschliche Betreuung. Ich glaube, das ist unser, was sie auch gesagt haben, wo wollen wir hin? Das darf man nicht verlieren. Das ist unser, mit einer unserer USPs. Menschen reden mit Menschen.
Absolut, absolut, genau. Trotzdem ist ja, wie Sie gesagt haben, ne, KI ein riesen Thema. Ich glaube, für alle Unternehmen, viele fragen sich, wie gehen wir damit um, wie machen wir das? Wie gehen Sie damit um? Ist das ein Thema, wo Sie sagen, Sie tun das alles, sage ich mal, firmenintern abbilden, sich da einarbeiten, einfinden, oder haben Sie auch externe Unterstützung dabei?
Teils bringt es ja die Software schon mit. Und es gibt Open-Source-Projekte, die wir auch nutzen, bei uns in der IT auch. Da sind die sehr fit. Was ich aber sagen muss, der tägliche Ablauf auch, zum Beispiel beim E-Mail beantworten, das hilft unwahrscheinlich schnell zu werden. Man muss nämlich aufpassen, was man dann antwortet. Ja. Nicht, dass man, ich habe da schon Dinge gesehen, Gott sei Dank habe ich das nicht geschickt. Ja, da muss man aufpassen. Ja, aber KI ersetzt kein Mensch. Ich habe mal sehr viel Mathematik gemacht. Sehr viele dieser KI-Themen sind einfach, vorhin hatten wir es auch, wo wir unterwegs waren, sind statistische Methoden. Mhm. Das ist nichts anderes. Ja. Da werden Entscheidungsbäume nach statistischen Methoden gemacht. Es ist immer noch Mathematik. Es ist immer noch eine Technik, die man halb erklären kann. Mhm. Und man muss selber aber noch sich selber einbringen. Ja, der Mensch ist weit überlegen, der KI. Ja, ja. Ja, mit seiner Intuition. Aber die Symbiose, also das Nutzen Mensch und KI, ist kein Gegner, sondern eher eine Waffe. Ne? Okay. So sehe ich das. Und so muss auch im Unternehmen jeder irgendwie geschult werden. Das machen wir auch, dass nicht nur KI genutzt wird, sondern auch das Hirn, ne? Ja. Und auch Fachwissen da ist. Ich behaupte mal, wenn heute jemand anruft bei uns, ja, toi, 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 der weiß, was Stromgas ist. Ja? Ja. Und das ist ja auch ein Aushängeschild. Wissen Sie, wenn ein Kunde anruft, hat er ja meistens eine Frage. Und ich selber hasse das schon, wenn ich, will keinen Namen nennen, aber bei so einem Handy-Anbieter habe ich letztens anrufen müssen. Ich habe es dann meiner Frau gegeben, habe gesagt, bitte nimm's selber. Habe ich eine halbe Stunde mit irgendwelchen 1, 3, 5, 9 und zum Schluss hatte ich keine Antwort und dann war ich genervt.
Ja, ja, das verstehe ich. Ja. Wenn wir jetzt nochmal so in das Energiethema reingehen, wir haben ja auch viele Zuhörer und Kunden, die auch in dem energieintensiven Bereich natürlich in unterschiedlicher Ausprägung unterwegs sind. Was wäre jetzt da aktuell so Ihr wichtigster Ratschlag? Was sollte man tun in dem Bereich?
Ruhe bewahren.
Okay.
Sagen wir mal so, die meisten größeren Unternehmen, die haben schon Einkaufsabteilungen, die haben schon jahrelang sich beschäftigt mit dem Thema, weil energieintensiv, und denen ist auch bewusst, dass wenn die Betriebswirte rechnen im DB1 irgendwie, hängt der Strom- oder das Gasthema da drin. Das heißt, die haben schon einen Fokus und werden schon gut betreut sein. Und da müssen wir mal schauen, dass sie dann, wenn sie jetzt zum Beispiel zu uns kommen, das erste, was ich mache, bevor wir Preise, ich rede gar keine Preise. Ich möchte erstmal den Kunden kennenlernen. Ja. Die Lastgänge, haben wir ja vorhin schon gesagt, auslesen. Wir haben das System, ich schaue mir ganz genau an und mache dann schon einen Einkaufsvorschlag mit zum Beispiel Quartalseindeckung, vertikal, horizontale, Tranchen eindecken, also alles so ganz komplizierter Kram. Okay. Aber das ist es gar nicht. Die meisten Kunden, wenn sie es mal sehen, wenn man nicht so überkantitelt redet, sondern ganz normal redet und erklärt, das brauchen sie, gucken sie, das haben sie letztes Jahr gehabt, das ist dieses Jahr, wie planen sie das? Das ist ja auch die nächste Frage, die oft vergessen wird, wie ist denn ihre Planung?
Ja.
Auf einmal hat er PV auf dem Dach.
Okay.
Das verändert was. Ja. Und man muss auch sagen, viele, zum Beispiel Hotellerie, die bauen Elektroladesäulen hin.
Mhm.
Ja. Und was haben sie denn jetzt? Haben sie Probleme? Ja, sie haben neue Probleme. Ne? Und zwar richtige. Leistungsspitzenprobleme, die hatten sie noch nie.
Ja.
Ja, ist das Netz überhaupt ausgelegt für ihre 20 Teslas,
ja? Ja.
Die dann abends um 8 gleichzeitig laden? Ne? Das sind alles so Themen und das ist alles erklärbar und machbar, aber man muss es Schritt für Schritt, das sind Systeme, die ineinander greifen. Ich habe früher mich mit so Systemtheorien mal auseinandergesetzt. Alles einzeln ist erklärbar.
Ja.
Alles zusammen ist ein Problem. Ja,
es ist super spannend. Also mal aus der Richtung das zu hören, war mir ganz, ganz vieles, was wir heute besprochen haben, überhaupt nicht bewusst, was da dahinter steckt. Wir machen gerne zum Abschluss von unseren Folgen so eine Schätzfrage. Jetzt würde ich Sie mal fragen, wenn man bei Ihnen Kunde wird, was denken Sie denn langfristig auf 3 Jahre, 5 Jahre, wenn man all diese Dinge berücksichtigt und gut macht und einstellt, was ist das Potenzial in Prozent ausgedrückt, was man am Ende sich sparen kann an Energiekosten?
Das ist eine schwierige Frage. Wir hatten schon viele Kunden, die sehr viel eingespart haben, aber ich würde mal schätzen, dass wir zwischen 25% und 30% über die Zeit hinkriegen. Ja. Es ist manchmal nicht gleich erreichbar, aber muss ja auch sagen, die durchschnittliche Haltedauer, ich war vorher auch woanders, liegt bei 6,5 Jahren.
Okay.
Und da muss man sagen, gibt es da Cross- und Upselling-Themen, es gibt verschiedene Änderungen, das heißt, die Einsparung wird nicht sofort erzielt, aber über so einen Zeitraum, wie Sie gesagt haben, bin ich sicher, wir schaffen 25% bis 30% bestimmt.
Das klingt toll. Also Hut ab, genau. Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch heute, Herr Köhler, war wirklich super spannend. Danke, dass Sie hier waren. Und genau, dann an alle Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, nächsten Donnerstag.